Bertram, Sachbeistand des LBU und des Herrn Helmut Ort-Distelhorst sowie des Einwenders Herrn Schalupnik und in einigen Punkten auch in eigener Sache. Ich werde heute unterstützt von einem Diplomchemiker Michael Postler, der ebenfalls die entsprechenden Schriften vorliegen, dass er dazu als Sachbeistand fungieren kann. Ja, von den 30 seinerzeit vorgelegten Anträgen haben wir 20 erledigt, nein, erledigt kann ich nicht sagen, von unserer Seite aus abgehandelt. Die Stellungnahmen und Antworten darauf sind weitgehend offen, also insofern betrachten wir sie nicht als erledigt. Wir werden heute die Gruppe der radiolytischen Prozesse behandeln und da hatte ich 10 Behauptungen in Form von Beweisanträgen aufgestellt, die ich kurz verlese. Es wird beantragt, durch Hinzuziehung geeigneter und unabhängiger Sachverständiger zu beweisen, erstens, dass bei der Betrachtung radiolytischer Prozesse wesentliche Reaktionen außer Acht gelassen wurden, zweitens, dass die Beschränkung auf Wasserstoff unrealistisch und nicht repräsentativ für die tatsächlich ablaufenden radiolytischen Reaktionen ist, drittens, dass die ermittelte radiolytische Gasbildungsrate nicht auf experimentellen Untersuchungen beruht, sondern auf Abschätzungen, die aufgrund der Planunterlagen nicht nachvollziehbar sind. Viertens, dass insbesondere die in organischen Materialien erfolgenden radiolytischen Reaktionen unvollständig und fehlerhaft dargestellt sind. Fünftens, dass über die Radiolyse von adsorptiv oder porig gebundenem Wasser sowie von Wasser in der Dampfphase keine verwertbaren Aussagen vorliegen. Sechstens, dass damit ein ganz wichtiger Aspekt der Wasserstoffbildung außer Acht gelassen wurde. Siebtens, dass über radiolytische Reaktionen anderer Flüssigkeiten und Dämpfe keine verwertbaren Aussagen getroffen werden. Achtens, dass durch die Nichtbeachtung anderer gasförmiger Radiolyseprodukte ein falsches Bild der unter Endlagerbedingungen existierenden Gasgemische gezeichnet wird. Neuntens, dass dadurch die ermittelte Gasbildungsrate sicherheitsanalytisch wertlos ist. Und schließlich zehntens, dass deshalb die diesbezüglichen Planunterlagen für eine Beurteilung der Langzeitsicherheit nicht geeignet sind. Diese Behauptungen werden wir jetzt begründen. Zu eins zunächst und dann nicht in strikter Abfolge dieser Punkte, weil es häufig zu Überschneidungen kommt. Manche dieser Behauptungen sprechen auch so für sich. Wir werden nicht alle im Detail begründen. Es ist unvermeidbar, dass heute noch auf 2 Punkte zurückgegriffen wird, die wir bei der Behandlung jetzt am letzten Tag, als ich dran war, schon andiskutiert hatten, nämlich um die radiolytischen Prozesse im Bitumen. Die hatte ich ja weitgehend ausgespart, weil sie dann heute hier besser reinpassen. Nun zunächst zu 1. Weder die Radionuklidinventare noch die chemischen Substanzen in den einzulagernden Gebinden sind hinreichend bekannt. Das heißt also weder qualitativ noch quantitativ. Auch die im Plan angegebenen Begrenzungen in der Aktivität lassen eine sicherheitsanalytische Bewertung der auftretenden Prozesse nicht zu. Die einzelnen einzulagernden Gebinde, das haben wir ja in den letzten Wochen des Öfteren gehört, ist auch von anderer Seite vorgetragen worden, können ganz unterschiedliche Stoffinhalte haben, dementsprechend auch ganz unterschiedliche Radioaktivität besitzen. Insofern sind die in den Gebinden ablaufenden radiolytischen Prozesse auch sehr unterschiedlich. Das gilt auch für die Radiolyse mit dem Verpackungsmaterial und mit der Einbettungsmasse, in die dann diese Fässercontainer insgesamt eingelagert werden. Also das heißt für die Zemente. Dabei muss man unterscheiden, welcher Bereich radiolytisch erfasst wird. Das ist für die Alpha-Beta-Strahlung natürlich der unmittelbare Nahbereich wegen der kurzen Reichweite. Aber für die Gammastrahlung ist es auch die fernere Umgebung. Alle auf Radiolyse zurückzuführenden Gasbildungen zum Beispiel werden je nach Aktivität und Zusammensetzung der Einzelgebinde stark schwanken. Wir werden dafür einige Beispiele geben. Mit anderen Worten, eine einheitliche Modellierung ist nicht möglich. Auf diese Tatbestand lege ich besonderen Wert. Auch die zur Zersetzung und Neubildung führenden Reaktionen, die nicht mit Gasbildung verbunden sind, auch diese radiolytischen Reaktionen sind von Gebinde zu Gebinde sehr verschieden. Wir werden das auch noch näher beweisen. Diese radiolytischen Prozesse sind deshalb so schwierig zu erfassen, und das hat der Antragsteller zweifellos erkannt, denn sonst wäre das ja deutlicher alles formuliert worden, weil zu diesen radiolytischen Prozessen natürlich lokale Erwärmungen hinzukommen, zum Beispiel durch exotherme Reaktionen, also wieder eine Verschränkung der Chemo- oder thermischen Reaktionen mit diesen radiolytischen Reaktionen. Das liegt in der Natur der Sache, das lässt sich auch nicht aufteilen, aber es macht halt dann auch die Beschreibung solcher Prozesse nahezu unmöglich. Die zur Erfassung der radiolytischen Prozesse in den Planunterlagen erwähnten Experimente und die Berechnungen sind für die real ablaufenden Prozesse nicht abdeckend. Im Einzelnen werden wir beispielhaft belegen, dass radiolytische Reaktionen unter Umständen mit katastrophalen Folgen auftreten können. Eine generelle Charakterisierung also der radiotoxischen und der chemotoxischen Abfälle ist nicht möglich, das auch deshalb nicht, weil, wie wir gehört haben, die Herkunft solcher Abfälle sehr unterschiedlich ist. die stoffliche Zusammensetzung also sehr ungewiss ist. Nun, wenn man vor einer solchen Situation steht, dann gibt es unseres Erachtens nur einen Weg, nicht den Weg, den der Antragsteller gewählt hat, nämlich das Ganze irgendwie zu mitteln und dann zu modellieren, sondern es gibt nur einen einzigen Weg, dass man den Worst Case untersucht, beziehungsweise modelliert und berechnet. Das heißt also den ungünstigsten Fall, der gerade noch durch die Kriterien, die man gewählt hat, gerade noch abgedeckt werden. Das ist unseres Erachtens die einzige sicherheitsanalytisch akzeptierbare Vorgehensweise. Nun, man kann sich das so vorstellen, es wird ein Gebinde erstellt oder simuliert, dessen Zusammensetzung gerade mit den stofflichen äußersten Randbedingungen übereinstimmen, auch noch übereinstimmen mit den Randbedingungen bezüglich der Intensität der ionisierenden Strahlung, die vorliegt, und auch mit den Temperatur- und Druckbedingungen, die gerade noch von den gesetzten Kriterien abgedeckt werden. Das wäre eine akzeptierbare Form. Alles andere ist Schönrechnerei, kann einen Test auf wirkliche sicherheitsanalytische Seriosität nicht erfüllen. Aber genau dieser Fall wurde weder untersucht noch rechnerisch simuliert. Wir werden zwei Ergebnisse in dieser Form vorlegen, an denen dann deutlich wird, wie sehr die Unterschätzung des Antragstellers hier geht. Es ist bereits früher von uns und auch von anderen hervorgehoben worden, dass bei der Vielzahl der radioaktiven und chemischen Komponenten allein in einem Gebinde eine Vielzahl vorhersehbarer chemischer und radiolytischer Reaktionen ausgehen kann, zumindest nicht auszuschließen ist. Das sind also Radionuklide und Stoffe, die entweder mit dem Einbringen der Abfallstoffe da hineingekommen sind oder aber erst im Nachhinein während der Lagerung durch chemische, durch radiolytische Prozesse entstanden sind. Nach unserer Auffassung sind besonders problematisch die Abfälle aus den ausländischen Wiederaufarbeitungsanlagen, das ist ja auch von anderer Seite schon moniert worden, nicht nur wegen des hohen Anteils am Gesamtinventar dessen, was in Schacht Konrad eingelagert werden soll, sondern vor allem und vorrangig wegen der unterschiedlichen, nicht genau bekannten Zusammensetzung und auch der nicht genau bekannten Konditionierung. Ich erinnere dabei an die aufgezeigten Defizite, die von den Sachbeiständen der Stadt Salzgitter ausführlich hier erwähnt wurden. Die in den Planunterlagen erwähnten Stichprobenkontrollen, man geht also davon aus, dass man vielleicht 3% auf diese Weise untersuchen könnte, sind, soweit sie beschrieben sind, zur Erfassung des Inventars ungeeignet. Auf diese Weise sind falsch deklarierte Fässer systematisch nicht zu erfassen. Für uns steht also fest, weder die Deklarierung durch den Anlieferer noch durch die vorgesehene Produktkontrolle durch die Stichprobenprüfungen reichen aus, um die real vorliegenden stofflichen Zusammensetzungen zu erfassen. Der Antragsteller stützt sich also gewissermaßen bei seinen sicherheitsanalytischen Behauptungen auf ein, ja, wie soll ich sagen, auf ein stoffliches Blackbox-System, wobei, was die Radiolyse betrifft, entweder überhaupt keine überprüfbaren Strahlungsintensitäten genannt werden, wobei unrealistische Strahlungsintensitäten genannt werden, wie zum Beispiel, wir kommen da noch drauf, in organischer Matrix nur mit Kobalt 60 das Ganze diskutiert wird, oder wobei experimentell zum Teil nur von außen bestrahlt wurde, wobei natürlich jedem Radiochemiker klar ist, dass das natürlich ein großer Unterschied ist, ob ich eine Substanz habe, die sich gewissermaßen selbst bestrahlt, weil die Radionuklide molekular oder zumindest feindispers eingelagert sind, dass das also ganz andere Ergebnisse gibt als eine Bestrahlung von außen. Die vorliegenden Kalkulationen, insbesondere im Bitumen, sind nicht nachvollziehbar. Es fehlt eine Auflistung der sogenannten G-Werte. Diese Liste existiert nicht. Es gibt auch keine, wenn an einigen Stellen G-Werte angegeben sind, dann völlig undifferenziert, keine Unterscheidung A auf die Art der Stoffe, B auf die Art der Strahlung.